Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, sind wir nicht alle irgendwo auf der Suche nach einem besseren Leben, auf der Suche nach einer besseren Zukunft oder auch auf der Suche nach dem Weg ins Paradies? In den letzten Wochen und Monaten hat es begonnen mit nur wenigen Menschen, die von Syrien, Afghanistan, von irgendwo auf der Welt, von nirgendwo, von dort, wo es Krieg gibt, wo sie alles verloren haben, die sich auf den Weg gemacht haben mit nur dem, was sie am Leibe tragen konnten und dem, was sie ja in der Lage waren zu tragen. Diese Menschen haben sich auf den Weg gemacht, auf den Weg in eine neue Zukunft. Es kam mir ein bisschen vor wie die Israelis, die aufgebrochen waren und sich auf den Weg durch die Wüste gemacht haben, ohne genau zu wissen, wo wird meine Reise enden, wie wird meine Reise stattfinden. Erst waren es Hunderte, dann waren es Tausende, mittlerweile sind es Zehntausende. Und wenn ihr die Bilder in den Medien seht, dann seht ihr Schlangen von Menschen, die sich ihren Weg durch die Balkanstaaten, über Österreich oder Ungarn bis dann irgendwann nach Deutschland bahnen. Deutschland, das scheint ein sinnvolles und ein lohnendes Ziel zu sein. Viele haben natürlich auch Freunde und Bekannte irgendwo schon unterwegs auf dem Weg, aber die meisten von ihnen suchen doch den Weg nach Deutschland. Sind wir in der Lage, all diesen Menschen ein Zuhause zu geben? Ich weiß es nicht. Ich kann euch auch keine Antwort darauf geben, ob wir wirtschaftlich in der Lage sind, das zu tun. Aber ich kann euch eines sagen. Unter ihnen sind viele Glaubensgeschwister und Menschen auf der Suche nach Gott, die in einem muslimischen Staat unterdrückt worden sind, die Krieg und Hass und Neid und Anforderungen von anderen Menschen erleben mussten und die nun auf ihrem Weg durch Tausende von Kilometern die Suche immer wieder aufrechterhalten, die Suche nach Gott und einer neuen Zukunft. Was wir tun können, ist diesen Menschen in unseren Gotteshäusern die Türen und Tore zu öffnen und ihnen bewusst zu machen, dass Glaubensgeschwister, wo auch immer auf der Welt, ein Zuhause haben in Gottes Haus. Dass wir für sie offen sind, ihnen zu helfen und auch den anderen bedürftigen Menschen immer eine Hilfe sind in der Weise, wo wir es machen können. Oft sind unsere Wünsche, die wir zutiefst in unserem Herzen gepflanzt haben, so intensiv und so voller Feuer, dass all unser Leben, unser Handeln sich genau um diesen Wunsch dreht. Und wenn er sich dann erfüllt, sind wir oft enttäuscht. Ich habe eine Bekannte, die schon etwas reifer, sie ist 38 Jahre und ihr größter Lebenswunsch war immer, ein eigenes Kind zu haben. Sie hat in Kinderhorten, in Familienerziehungen und anderen Bereichen des sozialen Dienstes gearbeitet. Aber eine gescheiterte Ehe, andere gescheiterte Beziehungen haben ihr den Kinderwunsch leider verwehrt. Dann hat sie den Mann ihrer Träume kennengelernt und sie wurde schwanger. Alle um sie herum, all ihre Freunde haben gesagt, welch ein Glück, nun hast du endlich deinen großen Wunsch erfüllt. Jetzt ruft sie mich fast täglich an, schreibt mir WhatsApp oder SMS oder E-Mails. Die Sorge ist groß. Sie weiß nämlich nicht mehr, wie sie das Kind irgendwann finanziell großkriegen soll. Wie sie Essen und Trinken für das Kind organisieren soll. Denn der Mann ihrer Träume war wie viele andere Männer vorher eine Seifenblase, die leider zerplatzt ist. Nun hat sich ihr großer Wunsch erfüllt. Aber Kummer, Sorgen und Not bringen sie an den Rand der Verzweiflung. Es gibt nur einen Wunsch, der sinnvoll erscheint, Gott zu erkennen und mit ihm seinen Lebensweg zu gehen. Denn dort gibt es keine Seifenblasen, dort gibt es nur Wahrheit. Und wenn du den Weg suchst zum Paradies, so findest du ihn nur über Jesus. Das ist die Wahrheit. Keine andere gilt es zu glauben, keine andere gilt es zu kennen. Wir kennen die Geschichte vom Jüngling, dem Jüngling, der auf Jesus zugeht und sagt, Herr, Meister, Lehrer, sage mir doch, was kann ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Wie kann ich ins Paradies kommen? Und Jesus antwortet ruhig und sachlich. Er sagt ihm, halte die Gebote des Herrn, denn er ist der Einzige, der gut ist. Sage nicht zu mir, ich bin gut, denn nur einer ist gut. Und wenn du wirklich den Wunsch hast, vollkommen zu sein, dann verschenke alles an die Armen und folge mir nach. Und ihr wisst, der Jüngling wurde stumm, war traurig, denn er hatte viele Güter. Was nutzen all deine Güter, wenn du sie den Armen geben sollst? Der junge Mann, ein Haber, er hat alles. Er hat Reichtum, er hat Familie, wahrscheinlich hat er auch Kinder. Er hat auch die Gebote gehalten, er hat alles dafür getan. So, und jetzt soll er das alles aufgeben? Eigentlich hätte doch seine Frage sein sollen, Jesus, wie kann ich meinen Reichtum mitnehmen ins Paradies? Das wäre die ehrliche Frage gewesen. Denn das war ihm wichtig. Und als er erkennen musste, dass dieser Reichtum, den wir hier auf unserer Erde ansammeln, nutzlos, sinnlos, nur Schall und Rauch ist, wie Salomo es sagt, ja, da war er traurig, denn er hatte viele Güter. Viele Menschen sind auf dem Weg, auf der Suche nach etwas Neuem, nach etwas Besserem. Und so habe ich einen Film gesehen, der mich sehr beeindruckt hat. Und zwar war das ein Film mit Jack Nicholson und Morgan Freeman. Zwei für mich ganz bedeutsame, begnadete Schauspieler. In diesem Film ging es darum, dass ein reicher Weißer, der alles hatte, ein Manager, Reichtum ohne Ende, Geschäftsfreunde, Freundinnen, die auf sein Geld aus waren, Jubel, Trubel und scheinbar äußerliche Heiterkeit. Ja, dieser Reiche, der hatte augenscheinlich aber nur Freunde wegen seines Geldes. Im Kern erkannte man recht früh, dass nur ein einziger wahrer Begleiter auf seinem Weg war. Ein Butler, ein Gehilfe, seine Hauptbürokraft, so würde ich das benennen. Dem war es egal, wie reich oder wie arm er gewesen wäre, er hat ihn begleitet. Auf der anderen Seite ein Farbiger, ein ganz normaler Mensch, der als Kraftfahrzeugmechaniker arbeitete, mit Familie und Kindern und dessen höchstes Wert es war, diese Familie gesund und munter zu erhalten, ihnen Essen und Trinken und Lebenswerte zu schenken. Beide werden krank, beide haben Krebs. Beide bekommen die Nachricht, nie wieder gesund zu werden, nur noch eine kurze Lebenszeit vor sich zu haben. Der Farbige trägt sein Schicksal ruhig und schweigend. Der reiche Weiße nimmt sein Geld und sucht nach der besten Möglichkeit der medizinischen Behandlung. Wie das Schicksal so möchte, führt es diese beiden Menschen in einem ganz normalen, einfachen Krankenhaus im Krankenzimmer zusammen. Der Farbige hat seine Chemotherapie hinter sich und ist langsam auf dem Weg der Genesung nach diesem vom Leben zum Tode bringen durch Chemikalien, aber weiß, dass er nur noch wenige Wochen oder Monate zu leben hat. Er schweigt zu seiner Familie, sie sollen es nicht wissen, er mag es seiner Frau gar nicht sagen. Aber irgendwie kommt es doch heraus. Und was denkt ihr? Diese Frau, aufgebracht, aufgelöst, hadert mit Gott, mit ihrer Umwelt, mit all den ganzen Jahren des Kampfes und der Arbeit und sagt, hättest du nur mehr Geld, dann könnten wir uns bessere Ärzte leisten. Dann hätten wir ein besseres Krankenhaus für dich. Und dann hättest du die Möglichkeit, gesund zu werden. Wir nehmen all unser Geld, was wir angespart haben, und investieren das in deine Genesung. Und er sagt, halt, das nutzt alles nichts mehr. Diese Ärzte sind kompetent, die haben Ahnung und die wissen, was los ist. Und schau, in meinem Zimmer ist ein Reicher, dem geht es nicht besser als mir, obwohl er so viel Geld hat. Und sie schauen, er hat tolles Essen, leistet sich Champagner. Alle seine Geschäftsleute kommen, noch mit dem Telefon am Krankenbett macht er seine Geschäfte. Aber als die Chemotherapie beginnt, da wird auch er an den Rand des Lebens zum Tode gebracht. All das bringt ihm nichts mehr, denn es kommt wieder heraus. Egal, ob teuer oder preiswert, ob Champagner oder Mineralwasser, alles kommt heraus. Ja, in diesen schweren Zeiten nähern sich die Männer an und sie haben eine gewisse Freundschaft aufgebaut in ihrer Leidensgemeinschaft. ja, die davon getragen wird, dass beide wissen, dass sie an Krebs erkrankt sind und dass ihr Leben bald ein Ende haben wird, weil dieser Krebs nicht zu stoppen ist. Und dann kommen sie auf eine ganz interessante Idee. Sie bereiten eine Liste. Und für mich hieß dieser Film immer die Löffelliste. Wisst ihr, was eine Löffelliste ist? Das ist eine Liste von Dingen, die man noch unbedingt tun muss, bevor man seinen Löffel abgibt. Und diese beiden entscheiden sich, die verrücktesten Dinge zu tun. Sie fahren die teuersten Autos als Rennfahrzeuge und verschrotten die natürlich dabei. Sie wollen Fallschirm springen und sie wollen das Leben genießen und sie haben eine riesige Liste von Dingen, die sie so machen wollen. Und der Arme kann Reichtum erkennen, weil der Reiche mit Privatjet von einem Ort der Welt zu irgendeinem anderen mit ihm reisen kann, um diese Wünsche, die sie auf dieser Liste geschrieben haben, auch zu erfüllen. Sie trinken den teuersten Kaffee der Welt, einen Kopi Luwak, 220 Euro das Kilogramm. Und der Farbige genießt diesen Kaffee und sagt, wo kommt der eigentlich her? Und so erzählt der Reiche, dass irgendwelche asiatische Schleichkatzen die Kaffeebohnen verzehren und sie wieder ausscheiden und dann werden sie zu Kaffee gemacht. Und es ist eine lustige Szene, weil der Farbige dann den Kaffee ausspeit und sagt, wie kann man nur so etwas trinken und dafür auch noch Geld ausgeben? Ja, so reisen sie durch die Welt und genießen ihr Leben. Aber es gibt keine Erfüllung. Und eines Tages im Flugzeug sehen sie einen Sonnenaufgang. So wunderbar, wie sie ihn noch nie gesehen haben. Und alles verändert sich. All diese Gedanken ihrer Liste, was sie noch tun wollen, verändert sich. Es ist nur noch ein Gedanke da. Sie wollen irgendwann auf dem Mount Everest, dem hohen Berg, auf der Spitze stehen, einen Sonnenaufgang genießen und sie wollen Gott erkennen. Und wenn das alles nicht mehr klappen sollte, dann möchten sie gern auf dem Mount Everest beerdigt werden. Sie stellen fest, dass das natürlich nicht mehr geht. Körperlich sind sie nicht mehr in der Lage, den Berg hochzusteigen, und beerdigen lassen darf man sich auf dem Gipfel eines Berges schon mal gar nicht. Aber die Wende dieses Sonnenaufgangs ist eine Wende im Leben. Der Farbige möchte nicht mehr seine Liste abarbeiten, sondern der möchte zurück zu seiner Familie. Und er kennt, dass das Wichtigste im Leben die Familie ist. Und er ermutigt auch, den Reichen nach seiner Familie zu schauen. Und der hat nur noch eine Tochter, die mittlerweile schon ein Kind hat. Und er nähert sich ihr mit einem Blumentopf in der Hand, ganz leise und heimlich. Und es beginnt eine kleine Liebe auf kurze Zeit. Er hat seine Familie gefunden. Es ging nicht mehr um Reichtum, um Haus, Boot, Güter und andere Dinge. Es ging nur noch um die Familie. Ja? Und in der Schlussszene sieht man einen Mann in einem Schutzanzug mit Atemgerät, der einen Berg im Nebel und Schneewehen hinaufsteigt. Und man erkennt im Gesicht, dass es dieser Diener von dem Reichen. Und oben am Berge angekommen, öffnet er seinen Schutzanzug, nimmt eine Dose heraus und da erkennt man Kopi Luwak. Und da die beiden vorher gesagt haben, sie wollen eingeäschert werden, ahnt jeder der Betrachter, was da passiert. Der Diener nimmt einige Steine zur Seite, platziert zum Sonnenaufgang die Dose und mit dem letzten Stein, den er darauf legt, geht die Sonne auf. Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung und wir können es nicht mehr genießen. Ja, angeben und prahlen, mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Pferd und hier und da und alles in der Welt nutzt doch nichts. Ich, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Geschwister, ich habe eine Familie und die habe ich lieb. Und meine Familie hat mich lieb. Und wir haben einen Gott, den einzigen Gott. Und der hat alles geschaffen. In dessen Liebe und Gnade sind wir geboren. Wir können nichts anderes außer diesem großen Gott, dem nichts unmöglich ist, zu danken. Bei diesem großen Gott haben wir eine Zukunft. Auch wenn unser kurzes Leben durch einen Unfall abrupt endet oder durch eine Krankheit schmerzlich zu Ende geht oder wir auch über 100 Jahre werden. Ja, das ist alles nichts. Denn irgendwann ist dieses Leben zu Ende, beendet und in Gottes Hand. Jeder, der einmal geboren wird, der wird auch sterben. Ob arm oder reich, darin sind sich alle gleich. Und zu diesem großen, großen Gott, da darfst du und darf ich Vater sagen. Alles, was ich bin und was ich habe, ist aus Gottes Gnade erwachsen. Sein Geschenk an sein geliebtes Kind. Ja? Brüder und Schwester sind wir in Jesus. Und der ist für uns gestorben. Erben sind wir. Erben sind wir des Himmels. Wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Wir sind die Prinzen und Prinzessinnen des höchsten Königs aller Könige. Suche und du wirst finden, klopfe und es wird dir aufgetan. Gott kennt dich, er kennt dich und kennt mich. Und dieser Gott liebt dich. Zweifler haben da keinen Platz. Meister, Meister oder guter Lehrer, hat er gesagt, der Jüngling. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus hat es ihm beantwortet. Ihr könnt es nachlesen in Lukas 18, in den Versen 18 bis 27. Und es scheint auch so wichtig gewesen zu sein, diese Geschichte, dass sie auch in Matthäus und Markus steht. Jesus sagt, keiner ist sündenfrei, nur einer, Gott. Gott in Jesus Christus. Halte die Gebote Gottes. Und wenn er hier nicht alle 10 Gebote aufzählt, so ist es vielleicht, um den jungen Mann in dieser Situation nicht zu überfordern. Und liebe deinen Nächsten und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Und willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Bist du bereit, vollkommen zu werden, all deinen Besitz und deine Habe hinzugehen und Jesus zu folgen? Sind es vielleicht diese Asylanten, die aus den Kriegsgebieten hierher kommen, die alles aufgegeben haben, um ihren Glauben zu finden? Ich habe Muslime kennengelernt, die auf der Suche nach dem einzigen wahren Gott waren. Die in ihrer Flucht ihr Herz geöffnet haben für einen ganz neuen Verstand ihres Glaubens. Die haben erzählt, dass sie vorher den Koran versucht haben, übertragen zu können auf die Bibel. Aber nun haben sie ein ganz anderes Verständnis für den einzigen und wahren Gott. Und sie wollen mehr von der Bibel erfahren. Ist unser Land imstande, 2,5 oder 3 Millionen muslimische Flüchtlinge aufzunehmen? Ich weiß es nicht, ob wir so stark sind. In Ägypten hat mir ein Ägypter gesagt, weißt du, Heinrich, wenn aus Syrien 2 Millionen Syrer zu uns rüberkommen, dann sind das 2 Millionen mehr Arbeitslose zu den 6,5 Millionen, die wir sowieso haben. Sie sprechen unsere Sprache, sie haben unseren Glauben. Sie vermischen sich mit unseren Menschen und sie fallen überhaupt nicht auf. Aber wenn 10.000 in deiner Stadt sind, dann herrscht das Chaos. Und damit hat er recht. Unser Problem ist diese scheinbar unüberwindbare andere Kultur. Aber wir müssen offen sein. Wir müssen offen sein für diese Menschen. Denn wenn wir ihnen zeigen, was unser christlicher Glaube an Macht und Kraft hat, dann können sie erkennen, wie groß Gott ist. Wenn wir uns aber verschließen und Mauern bauen, wie eine chinesische Mauer oder wie die Mauer, die uns einmal zur DDR getrennt hat, dann zeigen wir nicht christlichen Glauben. Dann zeigen wir nur Angst und versuchen, unser klein bisschen Hab und Gut zu schützen. Jesus sagt, wenn du vollkommen sein willst, dann gib alles. Gib alles den Armen und folge mir nach. Das kannst du auch heute. Nicht Jesus in Person, aber Jesus in deinem Glauben folgen. Aber ich sage dir, habe keine Angst. Habe keine Angst, wenn du dein bisschen Hab und Gut schützt. Auch das versteht unser Herr und Gott. Denn Jesus hat nicht gesagt, jeder muss sein Hab und Gut geben und ihm folgen. Das können wir auch ohne vollkommen zu sein, denn er ist für uns gestorben und hat sein Blut gegeben zur Vergebung meiner und deiner Sünden. Du bist freigesprochen von all den Boshaftigkeiten, die in den Vorgenerationen geschehen sind, die heute geschehen und die noch geschehen werden. Jesus hat gesagt, keiner ist sündenfrei außer Gott. Keiner ist gut außer Gott in mir. Und trotzdem ist er für uns gestorben, damit wir frei sind. Können wir einen größeren Freund und Gönner haben als Gott, der in Jesus Christus für uns gestorben ist zur Vergebung unserer Sünden? Also was muss ich tun? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Ich möchte es nochmal wiederholen. Jesus sagt es ganz deutlich. Er ist nicht der Haber, er ist auch kein Macher. Jesus ist auch nicht der große Sager. Und schon gar nicht will er der Meister von diesen sein. Jesus weist auf Gott hin. Gott kann Auskunft geben über das Gute, was man tun muss, um ewiges Leben zu bekommen. Halte die Gebote, hilf den Armen, hilf den Menschen in Not. Folge Jesus Christus. Und wenn du vollkommen sein willst, dann gib alles auf und dann folge ihm nach. Ja, diene in Ehrfurcht vor dem Herrn und in der Liebe zu Jesus Christus. Jesus segnet seine Jünger, denn sie haben alles verlassen und sie haben alles aufgegeben und sie folgen ihm. Und auch wenn sie fragen, Herr, wer kann denn dann überhaupt noch ewiges Leben erlangen? So antwortet ihm Jesus eindeutig. Bei den Menschen ist nichts möglich, aber bei Gott ist alles möglich. Wahrheit und Unwahrheit liegen oft dicht beieinander. Manchmal macht die Unwahrheit dir etwas vor. Wer in Treue und Liebe zu Gott steht, ist ein unantastbarer Erstling Gottes, der auch sein Schützling ist. Und vielleicht ist es wie beim Propheten, der Angst hatte auf seinem Weg, das Wort Gottes zu verkünden. Aber ihm hat Gott auch gesagt, dein Leben wirst du nicht verlieren. Ich möchte dir sagen, Gott hat dich lieb. Und bei Gott ist alles möglich. Das beantwortet auch deine und meine Frage. Der Jüngling Jesu, seine Antwort hat ihm nicht gefallen. Meine Antwort, möge dein Herz erwärmen und dir die Möglichkeit geben, diese Liebe zu Gott zu erwidern. Und wer kann überhaupt gerettet werden? Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Und so sind wir geborgen in dem Wort Gottes und in dem Bewusstsein auf eine Zukunft mit ihm in einem neuen Leben. Unser Leben hier auf der Erde ist ein kurzes Leben. Und egal, ob es 1, 10 oder 100 oder mehr Jahre dauert, es wird durch den Tod beendet werden. Und hab keine Sorge, du bist geborgen in unserem großen Herrn. Ich möchte zum Abschluss aus Ellen White, Glaube und Werke, aus dem Kapitel 16 lesen. Christus, in Christus angenommen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Wortschaft ist für die Welt bestimmt, denn jeder bedeutet, dass tatsächlich jeder Mensch, der die Bedingungen erfüllt, den Segen erhalten kann. Alle, die auf Jesus sehen und an ihn als ihren persönlichen Erlöser glauben, werden nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. In der ganzen Welt. Ich denke, das ist eine wichtige Aussage. Und in Kapitel 17 steht geschrieben, gerechtfertigt durch den Glauben. Wenn Gott einen Sünder begnadigt, ihm die Strafe erlässt, die er verdient, und ihn so behandelt, als hätte er nie gesündigt, nimmt er ihn in die göttliche Gunst auf und rechtfertigt ihn durch die Verdienste der Gerechtigkeit Christi. Ein Sünder kann nur gerechtfertigt werden, wenn er an die Sühne durch Gottes geliebten Sohn glaubt, der zum Opfer für die Sünden der schuldigen Welt wurde. Niemand kann durch seine eigenen Werke gerechtfertigt werden. Nur dank des Leidens, des Todes und der Auferstehung Christi kann ein Mensch von der Schuld der Sünde und von der Verdammung durch das Gesetz Gottes und der Bestrafung für dessen Übertretung befreit werden. Der Glaube ist die einzige Bedingung, unter der wir Gerechtfertigung erlangen können. Und es ist ein rettender Glaube. Und er beinhaltet nicht nur eine Überzeugung, sondern das Vertrauen auf Jesus Christus. Ja, liebe Geschwister, nur dieser Glaube und das Vertrauen auf Jesus Christus. Und sie schreibt weiter, unsere Schwester Ellen White, im Kapitel 18, während einerseits gute Werke keinen einzigen Menschen retten werden, kann andererseits auch niemand ohne gute Werke gerettet werden. Gott rettet uns unter einer Gesetzmäßigkeit. Wir müssen bitten, wenn wir empfangen wollen, suchen, wenn wir finden wollen und anklopfen, wenn uns die Tür aufgetan werden soll. Christus ist bereit, vollständig und für immer alle zu retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lädt alle ein, zu ihm zu kommen. Wer zu ihm kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sei nicht untätig, lehne dich nicht zurück und sage, ich muss nichts dafür tun, um ewiges Leben zu bekommen. Das stimmt nicht. Aber sei dir sicher, wenn du im Glauben an Jesus Christus festhältst, dann werden wir uns dereinst wiedersehen und werden all unsere Fragen beantwortet bekommen, die wir heute in unserem kurzen Leben auf dieser sündhaften Erde haben. Öffne dein Heim, öffne dein Herz, öffne deinen Verstand für deine Möglichkeiten, sei den Menschen um dich herum eine leuchtende Botschaft des Glaubens an Jesus Christus. Ich glaube, das ist das, was wir auch jedem Flüchtling geben können. Sei ihm Brot des Lebens. Schenke ihm zu trinken, dass er nie wieder dürstet. Gib ihm ein Wort, das er nie wieder verlieren wird. Die Liebe Gottes. Amen.